Wir kommen heute zu Johannes 13. Wir lesen zunächst das ganze Kapitel durch. Wir haben jetzt gesehen, in Kapiteln 1 bis 12, wie der Herr Jesus seinen Dienst getan hat, hauptsächlich in der breiten Öffentlichkeit. Aber jetzt, ab Kapitel 13, kommen wir in einen viel intimeren Bereich hinein. Wir haben hier den Vorabend der Kreuzigung vor uns, das letzte Passa, als die Schatten von Golgatha bereits auf den Herrn gefallen waren. Und da haben wir diesen intimen Bereich, der Herr und seine 12 Apostel. Aber dieser Bereich wird dann noch verlassen von Judas, Iskariot. Und dann haben wir in Kapiteln 14 bis 16 einen noch intimeren Bereich. Der Herr ist da wirklich allein mit den Elfen, die wirkliche Gläubige waren, die wirklich wiedergeborene Gläubige waren. Und wenn wir dann weitergehen zu Kapitel 17, dort haben wir dieses einzigartige, in der Bibel einzigartige Gebet des Sohnes Gottes zum ewigen Vater. Und da sind wir, könnte man sagen, im allerintimsten Bereich, weil wir da wirklich in die Beziehung hineinsehen, in der Gottheit, zwischen dem ewigen Sohn und dem ewigen Vater. Dann ab Kapitel 18 kommen wir wieder in die Öffentlichkeit hinaus und finden dann den Prozess Jesu und die anschließende Kreuzigung, aber auch die Auferstehung. Also, man könnte sagen, das Johannesevangelium entspricht dem Aufbau der Stiftshütte. Wir haben zuerst den Vorhof und das entspricht diesem öffentlichen Bereich von Kapitel 1 bis 12. Und dann finden wir Kapitel 13, wo der Herr die Füße seiner Jünger wäscht. Da sind wir eigentlich schon beim Waschbecken unmittelbar vor dem Eingang zum eigentlichen Tempelhaus. Aber mit Kapitel 14 bis 16, wo der Herr noch seine letzten Worte darlegt, da sind wir eigentlich im Bereich des Heiligen angelangt. Und mit Kapitel 17, wo wir wirklich in die Tiefe der Gottheit einen Blick bekommen, da sind wir im Allerheiligsten. Und mit Kapitel 18 sind wir wieder jenseits des Allerheiligsten, da war wieder der Vorhof. Da sind wir wieder in dem Bereich, in dem auch der Altar, zu dem auch der Altar gehörte. Also so ist der Aufbau des Johannesevangeliums. Der Herr Jesus liebte nach Vers 1 die Seinigen, die in der Welt waren. Er liebte sie bis ans Ende. Eis telos auf Griechisch. Und es ist so, im Griechischen kann telos Ende eben auch speziell den Tod bezeichnen. Und das ist hier die Meinung. Also der Herr liebt sie nicht einfach bis zu einem bestimmten Punkt und dann wäre eben das Ende. Er liebt sie bis ans Ende, heißt er liebt sie bis aufs Blut, bis in den Tod. Und eindrücklich ist also, der Herr verbringt diesen letzten Abend mit den Aposteln im vollen Bewusstsein, was am nächsten Tag auf ihn kommen sollte. Und wie eben das Passa, Lamm, das sie da zusammen aßen, in ihm seine Erfüllung finden sollte. Das ist also nicht einfach eine spätere Interpretation, sondern der Herr hat dieses letzte Passa selber im Bewusstsein gegessen, dass dieses Lamm hier von ihm spricht und von seinem Tod. Wir sind also hier am Donnerstagabend angelangt, um im Bereich der letzten Woche zu sprechen. Und das wäre im jüdischen Kalender welcher Tag gewesen damals? Wann ist man Passa? Also, wir können das ganz kurz abschlagen in 2. Mose 12, wo das Passa eingesetzt wurde. Im Zusammenhang mit der Erlösung Israels aus Ägypten. Wer liest Vers 1 und folgende? 2. Mose 12. 2. Mose 12, Abvers 1. Kann jemand lesen?
Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am 10. dieses Tag, dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen. Nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollte ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann sollt ihr die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie essen. Das Fleisch aber sollen sie noch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie essen.
Jawohl, bis dahin. Also, wir haben diese Änderung. Der Monat Nisan, der Passamonat, wird hier zum ersten Monat des Jahres gemacht. Das war also im bisherigen Kalender, war das der 7. Monat, denn der Kalender begann eigentlich im Herbst mit dem Monat Tischri. Das war der Monat der Erschaffung der Welt. Also die Welt wurde im Herbst erschaffen, im Monat der Tag-Nacht-Gleiche. Und jetzt wurde der 7. Monat zum ersten Monat gemacht. Das entspricht übrigens dem Monat der Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr. Ja, also astronomisch ist jeder Monat speziell so markiert durch die Tag-Nacht-Gleiche. Am 10. musste das Lamm in Ägypten in Verwahrung genommen werden. Aber dann haben wir gesehen, am 14. wurde es geschlachtet. Und am Abend darauf, das war dann bereits der 15., denn im Judentum, in der Bibel, beginnt der neue Tag immer am Vorabend. Im Durchschnitt um 6 Uhr abends. Also, entspricht dieser 14. Tag hier dem Tag, an dem Petrus und Johannes ein Lamm, das sehen wir in den synoptischen Evangelien, im Lukas-Evangelium zum Beispiel, in Lukas-Evangelium, Petrus und Johannes mussten ein Lamm in den Tempel bringen und dort schlachten und dann das Abendessen bereit machen. Das geschah also am 14. am Nachmittag. Jetzt auf die Passionswoche bezogen, wäre das Donnerstagnachmittag gewesen. Übrigens haben wir gelesen, zwischen den zwei Abenden soll das Lamm geschlachtet werden. 2. Mose 12, Vers 6. Das bezeichnet die Zeit zwischen 15 Uhr und 18 Uhr. Das war also die Zeit, in der man die Passalämmer schlachtete. Und quasi mit dem neuen Tag, um 18 Uhr, begann dann die Zeit des Abendessens. Und da sind wir bereits am 15. Nisan da in Johannes 13. Interessant ist Folgendes. In Ägypten musste das Lamm am 10. in Verwahrung genommen werden. Und wann ist der Herr nach Jerusalem eingeritten? Wir hatten ja den Bericht in Johannes 12 noch studiert. Wie?
Am Palmsonntag.
Ja, und das war? 10. Nissan. Wurde das Lamm quasi in die Stadt gebracht. Und jetzt am 14., da wurde das Lamm geschlachtet, am 15. gegessen. Also diese beiden Tage bildeten so eine ganz besondere Einheit. Aber man kann also sagen, am gleichen Tag, wie der Herr das Passa mit den Jüngern gegessen hat, an dem wurde er auch gekreuzigt. Eben weil der Vorabend eben auch der 15. ist. Für uns ist das, in unserem Denken hier, ist das getrennt, aber in Wirklichkeit ist das ein Tag. Wie gesagt, Judas ist noch mit dabei, aber der Herr kennt den Verräter, Vers 2. Der Teufel hatte ihm das schon fest ins Herz gegeben, diesen Verrat auszuüben. Und was so eindrücklich ist, der Herr steht hier als Sohn Gottes vor uns. Er weiß alles, was auf ihn zukommt, aber mit einer unwahrscheinlichen Souveränität ist er in einer Ruhe dieses Abendessen mit den Jüngern zusammen. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe. Und bevor das Abendessen eingenommen wird, kommt dieses Ereignis der Fußwaschung. Auch das müssen wir im jüdischen Kontext einordnen und verstehen. Und zwar gehen wir gerade mal davon aus, als Petrus sich die Füße waschen lassen sollte, da war er dagegen. Und der Herr sagt, du musst, sonst hast du keinen Anteil mit mir. Oder kein Teil, keine Gemeinschaft mit mir. Und dann möchte er alles. Und der Herr sagt, Vers 10, warum keine totale Reinigung?
Er ist schon gebadet.
Sprich getauft. Kann das sein?
Also dann wäre das die Taufe von Johannes.
Johannes spricht zu ihm, die übrigen Jünger sind nicht getauft worden. In anderen Worten.
Gut, Johannes der Täufer hat ja getauft, ja? Alle, die Buße getan haben. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass die Jünger auch dabei waren, aber das ist anzunehmen, dass diese ganz klar auch auf diese Seite des kommenden Messias gestellt haben. Aber er sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Wann hat sich Peter zum letzten Mal gebadet? Das ist der Punkt. Niemand einen Gedanken?
Bei der Wiedergeburt. Es ist ja noch in einer Geschichte, heißt, es ist aber nicht in Johannes, heißt es, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch.
Ja, gut, aber du machst schon jetzt die geistliche Übertragung, oder? Ja. Aber ich meine jetzt im wörtlichen Sinn, wenn der Herr sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, nochmals ganz gewaschen zu werden, nur die Füße. Wann hat sich Petrus wörtlich zum letzten Mal gebadet?
Oder hier ist auf dem Seewandel, wo er dann eben sich ein Geld geworfen hat, oder?
Das wäre schon ein bisschen lange hier, denke ich. Also im Judentum hat man mehr Hygiene gepflegt als das. Johannes 11.
Verklärung?
Wie?
In der Verklärung?
Dort wird nichts von Baden gesprochen. Aber nee. Schlagen wir mal auf, Johannes 11, 55. Wer liest?
Es war aber nahe das Passa der Juden und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, um sich zu reinigen.
Ja, und worin besteht diese Reinigung?
Ritualbad.
Im Ritualbad. In Jerusalem gab es viele Ritualbäder Und vor dem Passa musste man rituell rein sein. Und so haben sich alle Juden in diesen öffentlichen oder auch in privaten Ritualbädern zuvor gereinigt. Das heißt, man musste sich vollständig untertauchen im Wasser selber. Und manche Ritualbäder waren sogar so eingerichtet, dass sie zwei Wege hatten. Einen breiten Weg, da ging man hinunter im unreinen Zustand, hat sich untergetaucht, 180 Grad gedreht und kam den schmalen Weg wieder hoch. Das ist übrigens der Hintergrund der Worte in der Bergpredigt, vom breiten Weg, der ins Verderben führt, im unreinen Zustand, und vom schmalen Weg, der zum Leben führt. Aber weil wir von Natur aus alle auf dem breiten Weg waren, wie kommt man auf den schmalen? Eben durch eine 180 Grad Umkehr und eine Reinigung, eine totale Reinigung, die ist nötig. Und nun, Petrus hatte sich gebadet, wie alle Juden, die sich fürs Passafest bereit gemacht haben. Und darum sagt der Herr, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße. Und so gab es, man hat das in der Nähe des Tempelbezirks ausgegraben, gab es so kleine Fußwaschbidets. Wenn man zum Tempel ging, hat man sich in solchen Fußwaschbidets aus Stein, hat man sich nochmals die Füße gereinigt und dann konnte man auf den Tempelberg. Weil die allgemeine Eintrittsordnung beim Tempel war immer so, alle Leute kamen barfuß. Man durfte keine Sandalen tragen, aber die staubigen Füße hat man eben nach dem Ritualbad dann nochmals schnell gereinigt und so ging man zum Tempelberg hoch. Und nun, der Herr Jesus reinigt nochmals die Füße der Jünger, ganz entsprechend dem, wie man sich bereit machte, wenn man eben in die Gegenwart Gottes auf den Tempelplatz kam. Und jetzt kommt die Übertragung. Was bedeutet denn im übertragenen Sinn dieses Untertauchen im Ritualbad? Weil der Herr sagt dann plötzlich, ihr seid rein, aber nicht alle. Und jetzt merken wir, aha, jetzt zielt er auf Judas, aber der hat ja auch äußerlich ein Ritualbad genommen, wie alle anderen. Aber er war innerlich unrein. Und die anderen, die waren innerlich rein. Und jetzt können wir eben die Übertragung machen. Worauf weist das Ritualbad hin? Schlagen wir auf. Titus 3. Verse 4 bis 7.
Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, auf dass wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens.
Jawohl. Hier wird gesprochen über die Waschung der Wiedergeburt. Das hat nichts zu tun mit der Taufe. Das wurde eben irrtümlicherweise auf die Taufe übertragen und darum meinte man in der Kirchengeschichte, in späterer Zeit, ja gut, die Kindertaufe, die bringt die Wiedergeburt. Und so kann man die Kinder retten. Aber diese Waschung der Wiedergeburt, das spielt an auf die Ritualbäder, die ein Bild waren von dieser inneren Erneuerung, die geschieht bei der Bekehrung. Das ist die Waschung der Wiedergeburt. Wir wollen das noch ein bisschen untermauern, dass es nicht nur so als leere Behauptung dasteht. Epheser 5, Vers 25. Bis 27. Wer liest?
Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches hat, sondern dass sie heilig ist und tadellos.
Jawohl. Also da haben wir das Wasserbad oder die Waschung mit Wasser durch das Wort. Wieder eine Anspielung auf das Ritualbad, aber gleichzeitig wird hier erklärt, was dieses Wasser eigentlich bedeutet, das Wort Gottes, das reinigt. Und wie reinigt die Bibel? Wenn wir als verlorene Menschen die Bibel lesen und dabei eben sehen, wie, was Gottes Heiligkeit ist und was Gott Sünde nennt, dann überführt uns die Bibel. Und das führt uns, kann uns dazu führen, dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen. Wir erhalten aufgrund von Reue und Sündenbekenntnis Vergebung. So steht das in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also, so bekommen wir durch das Lesen der Bibel, die uns überführt, Reinigung. Auf diese Weise wirkt sich eben die Bibel als ein Wasserbad aus. Und wenn der Mensch so umkehrt, echt, reuig, und das Opfer von Jesus Christus zur Vergebung in Anspruch nimmt, dann erlebt er das Wasserbad der Wiedergeburt nach Titus 3. Übrigens heißt es hier in 1. Johannes 1, Vers 9, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das griechische Wort katharizo ist ein ganz typisches Wort oder das technische Wort auch für die rituellen Reinigungen. Also da sehen wir auch wieder diese Verknüpfung. Hier nun im eigentlichen, innerlichen Sinn, aber eben an manchen Stellen ist das Äußere das Bild für das Innere. Noch eine Stelle zu diesen Ritualbädern und ihrer geistlichen Bedeutung. Hebräer 10. Verse 19 bis 22. Wer liest?
Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, der Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.
Jawohl. Also hier geht es um den Zugang zu Gott in seinen Tempel. Und da wird ganz klar angespielt auf die Ritualbäder und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Übrigens hat man im Judentum sehr streng darauf geachtet, dass das Reinigungswasser der Ritualbäder nicht irgendein Wasser war, sondern es musste genau den bestimmten Erfordernissen entsprechen, musste lebendiges Wasser sein, also Wasser, das aus einer Quelle kam, Wasser, das geflossen ist, aus einer Quelle, und dann war es eben reines Wasser. Darum heißt es hier, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Auch da wird auf die Wiedergeburt angespielt mit dem Bild des Ritualbades. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, wo findet man im Alten Testament Stellen, die von einem solchen Wasserbad sprechen? Wie?
Als der Gelähmte ins...
Also im Alten Testament, wo werden diese Ritualbäder... Es ist einfach wichtig, um zu zeigen, dass das nicht irgendwelche rabbinische Erfindungen aus späterer Zeit waren, sondern wirklich alttestamentlich verankert.
Die Priester mussten sich doch waschen vor ihrem Dienst, oder?
Ja, gut, Hände und Füße. Aber jetzt das vollständige Bad. Wo findet man das in der Bibel? Ja, aber das ist auch nur wieder für die Priester. Und aber jetzt das Ritualbad, das alle Juden eben zum Beispiel vor dem Passa auf sich nahmen. Zum Beispiel 3. Mose 15. Vers 16. Wer liest?
Wenn einem Mann im Schlaf der Same abgeht, der soll seinen ganzen Leib mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend.
Jawohl. Also hier haben wir den Ausdruck eben sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Das ist ein Ritualbad gemeint. Und im gleichen Kapitel haben wir das auch in Vers 5. Soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Vers 6 und sich im Wasser baden. 7, 8, 10, 11, 13, 16 haben wir gelesen. Dann 18, weiter Vers 21, 22. Dann Vers 25 geht es um eine Frau, die Blutfluss hat. Vers 27, und jeder, der es anrührt, wird unrein sein und soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Also da haben wir ein Kapitel, das voll davon ist. Und da könnte man weitergehen. 3. Mose 16, da haben wir dann das Ritualbad des Hohen Priesters am Yom Kippur. Vers 4, er soll sein Fleisch im Wasser baden. Vers 24, 26, 28 und so weiter und so fort. Oder zum Beispiel Kapitel 17, Vers 15, wer liest das?
Und jeder, der ein Aas oder Zerrissenes ist, er sei Eingeborener oder Fremdling, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend.
Ja, also durch Kontakt mit Aas. Ist auch wieder waschen nötig. Und vielleicht noch 4. Mose 19, kann man sich aufschreiben. Auch dort haben wir verschiedene Hinweise auf die Ritualbäder. Bei der Berührung, nach der Berührung von toten Menschen. Also das zeigt, das reicht um zu zeigen, das ist alttestamentlich begründet. Und der Herr überträgt das also auf die Wiedergeburt. Und er sagt von den 11 Aposteln, ihr seid rein, im Blick auf Judas, aber nicht alle. Und trotzdem will er also den Jüngern nun die Füße waschen. Petrus will das nicht. Und der Herr erklärt ihm, Johannes 13, Vers 8b, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Nun kann man das eben geistlich, muss man das so verstehen, die Wiedergeburt ist eine Sache, aber wenn wir als Bekehrte durch das Leben gehen, da werden wir immer wieder mit dem Staub und dem Schmutz konfrontiert. Also es ist, die Füße kommen in Kontakt mit dem Staub dieser Welt. Und um die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes kontinuierlich pflegen zu können, muss dieser Staub immer wieder neu entfernt werden. Das ist die Bedeutung der Fußwaschung, die der Herr da einsetzt. Interessant übrigens, noch vor dem Abendmahl, ja, kommt hier das Beispiel mit der Fußwaschung. Und er sagt eben, du hast das nötig, kein ganzes Bad mehr. Ein Wiedergeborener muss nicht nochmals wiedergeboren werden. Aber eben die Füße müssen immer wieder neu gewaschen werden. Und sonst kann man eben die Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes nicht pflegen. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Aber im Blick auf die 11 Jünger können wir noch lesen, um den Gegensatz zu Judas deutlich zu machen, Johannes 17, da greifen wir das vor. Wer liest Verse 11 bis 3, bis 12?
Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.
Jawohl, also da spricht der Herr über die Jünger als ein Geschenk, das der Vater ihm, dem Sohn, gegeben hat. Und er hat sie alle bewahrt, das sind die Elfe, aber einer ist nicht bewahrt geblieben, das ist der Sohn des Verderbens, Judas, der eben nicht rein war. Dazu noch eine Stelle, Johannes 15. Also man beachte, das ist alles im gleichen Kontext, ja, 13 bis 17. Johannes 15, da sagt der Herr zu den Elfen, da ist Judas Iskariot schon weg, Vers 3.
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Jawohl, ihr seid schon rein. Ganz klar wieder auf die Elfe bezogen. Nun hat der Herr also ein Beispiel gegeben vom Fußwaschen. Und die geistliche Bedeutung der Fußwaschung ist eben die, dass Christen sich auch gegenseitig die Füße waschen sollen. Das heißt, einander behilflich sein, um den Staub an den Füßen zu erkennen und zu entfernen. Also das ist eigentlich die gegenseitige seelsorgerliche Bemühung der Gläubigen, damit wir eben einen praktischen Zustand haben können, in dem wir Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes pflegen können. Darum also hat der Herr dieses Beispiel gegeben. Und er hat als Herr und Lehrer das Beispiel gegeben, dass man eben gerade als Führer eine Stellung des Dienens einnehmen soll. Vers 15, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, auf das, gleich wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Aber das sagt er eben, nachdem er deutlich gemacht hat, Vers 13, ihr heißt mich Lehrer und Herr. Und er ist es dann, der die Füße gewaschen hat. So seid auch ihr schuldig, Vers 14, einander die Füße zu waschen. Und ganz wichtig, nicht nur für dieses Thema, ganz allgemein, Vers 17, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr das tut. Aber das sind die zwei Stufen. Zuerst müssen wir eine Sache erkennen, und dann können wir es umsetzen. Aber es ist eine praktische Wahrheit, wenn Gott uns etwas deutlich macht, eben uns das Wissen gibt, und wir es nicht umsetzen, dass wir nicht damit rechnen können, dass Gott uns ständig neues Licht gibt, wenn wir ungehorsam sind. Aber positiv ist eben hier, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut.
Darf ich da was fragen?
Ja.
Also wenn ich das, sagen wir jetzt, bei mir selber erkenne,
ja,
dann geht es dann in Ordnung, dann weiß ich, was ich zu tun habe.
Genau.
Aber wenn ich das jetzt, wie das heißt, die Füße auch gegenseitig waschen, wenn, ja, ich jetzt einem anderen etwas sage, was ich beim anderen erkenne, das ist doch, haben die Menschen doch nicht so gerne.
Nein, das ist etwas vom Schwierigsten. Aber darum ist es ja wichtig, dass man eben eine Stellung als Dienender einnehmen kann. Denn es kommt ja immer darauf an, wie man dem anderen begegnet. Und wenn wir in einer Überlegenheit kommen, dann ist es sowieso schwieriger, das anzunehmen. Ja. Und wenn man es eben so, wie der Herr es gemacht hat, der Herr dient den Jüngern, so konnten die meisten das annehmen. Petrus nicht, zuerst, aber nachher doch. Aber ich möchte sagen, das ist vielleicht das etwas vom Schwierigsten. Aber es braucht eben Takt und Feingefühl. Und eine Perle in der Bibel, wo uns diese Art Takt und Feingefühl gelehrt wird, ist der Philemonbrief. Also ein ganz kurzer Brief, aber dort finden wir wirklich, wie hat Paulus einem Philemon die Füße waschen können. Aber eben auf so eindrückliche Art, er als Apostel hätte sagen können, du Philemon, der Fall ist klar, so und so, oder? Aber er hat das auf so gewinnende und liebevolle Art getan. Das ist uns nun ein praktisches Beispiel für Fußwaschung. Aber da lernen wir das ganze Leben lang daran. Es ist wirklich etwas vom Schwierigsten.
Ich finde es ja auch interessant, dass dieses Symbol im Grunde genommen in der ganzen christlichen Kirche überhaupt nicht praktiziert wird, mit dieser einen Ausnahme, die in der katholischen Kirche vom Papst praktiziert wird. Ich glaube an Ostern.
Ja gut, es gibt sicher auch mehr Orte, die es praktizieren, aber was eben wichtig ist, in Johannes 13 wird eigentlich deutlich, dass es um den geistlichen Gehalt geht. Ja, ganz genau. Und zwar ist es ja so, dass die Fußwaschung im östlichen Bereich hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert als in unserem Klima. Und eben der Herr macht deutlich, was es geht da um die geistliche Bedeutung und dass wir auf diese Art geistlich eben dienen sollen, einander. Im Gegensatz dann beim Abendmahl, wo der Herr ganz deutlich sagt, dass es um die geistliche Bedeutung geht und um das wörtliche Praktizieren von dem Essen von Brot und Trinken von Wein. Ja. Aber hier wird deutlich, dass es da um die geistliche Komponente geht, eben indem der Herr erklärt, ihr seid schon rein, aber nicht alle. Und es braucht diese Fußwaschung, um eben ein Teil zu haben mit dem Sohn Gottes. Auch wieder Vers 18 macht der Herr eine Anspielung auf Judas. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Und dann weist er darauf hin, dass jetzt noch das Wort sich erfüllen wird aus Psalm 41, Vers 9. Der das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Wir können diese Stelle nachlesen im Zusammenhang. Psalm 41. Das ist ein messianischer Psalm, also ein Psalm, der prophetisch auf Christus hinweist. Wer liest dort Vers 9 bzw. 10, je nach Verseinteilung?
Unheil ist über ihn ausgegossen, und wer so da liegt, wird nicht wieder aufstehen.
Und jetzt kommt's.
Auch mein Freund, den ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen.
Jawohl. Der Jesus gibt ja sogleich nachher Judas zu Beginn des Essens einen Bissen. Vers 26. Jesus antwortete, jener ist es, welchem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Es ist so, vor dem Passa, eigentlich im Passamahl mit dem Lamm, wird ein Entree serviert. Und der Herr hat ein Stückchen Matze genommen, hat das eingetaucht in eine Soße der Vorspeise und hat das Judas gegeben. Das war übrigens das Zeichen für den geehrtesten Gast bei der Einladung. Der Hausherr gab zu Beginn ein Bissen dem auserwählten, geehrtesten Gast, und das war Judas. Und nun, wenn man so eben Psalm 41, Vers 10 liest, selbst der Mann meines Friedens, das heißt mein Freund, das ist der ein hebräischer Ausdruck für Freund, also selbst mein Freund, auf den ich vertraute, ja, wir haben in den früheren Kapiteln im Johannesevangelium gesehen, Judas Iskariot trug die Kasse, also hat ihm sehr viel Vertrauen gegeben, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, das ist dieser Bissen, hat also mit dem Abendmahl nichts zu tun, ja? Der mein Brot aß, hat die Ferse wieder mich erhoben. Und nach diesem Zeichen geht Judas hinaus und begeht seine betrügerische, hinterlistige Tat. Aber der Herr sagt also noch vorher, da Vers 18, damit die Schrift erfüllt werde, dieser Vers wird sich noch erfüllen. Und dann kommt das mit diesem eindrücklichen Bissen. Die Jünger lagen ja zu Tisch. Vers 23 heißt es zum Beispiel, einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tische. Im Judentum hat man ursprünglich auch normal am Tisch gesessen, wie wir das tun. Aber dann kamen ja 63 vor Christus die Römer, marschierten ein. Und damit kam auch römische Kultur. Die reichen Römer, die lagen zu Tisch. Die Armen nicht, die aßen so, wie wir das heute tun. Aber die reichen Römer lagen zu Tisch. Und die Rabbiner haben erklärt, am Passa sollen wir alle zu Tische liegen. Denn das Passafest drückt aus, dass wir frei geworden sind aus Ägypten. Und die Reichen, das waren die Freien. Und darum hat man, vor 2000 Jahren, hat man im Judentum das Passa eben zu Tische liegend eingenommen. Auch die Armen, eben, wir sind Freie und darum liegen wir zu Tisch. Die Römer haben also mit dieser Sitte auch den typischen Tisch eingeführt, das Triclinum. Also ein dreiteiliger Tisch, so wie ein Hufeisen, ja. Und entlang diesem Triclinum aß die Gesellschaft. Wir haben ja gelesen in 2. Mose 12, ein Lamm für ein Vaterhaus. Und so hat man das auch zur Zeit Jesu praktiziert. Die Familien haben zusammen ein Lamm genommen oder eine Gruppe konnte zusammen ein Lamm nehmen. Und darum hat der Herr mit seinen 12 Aposteln zusammen ein Lamm gehabt für den Abend. Nun können wir aber ein bisschen erahnen, wie da die Sitzordnung war. Petrus wollte ja Auskunft haben, wie das, wer da eigentlich gemeint ist, ja? Aber offensichtlich war er ziemlich weit entfernt bei der Liegeordnung und gibt ein Zeichen hinüber zu Johannes. Wenn wir so alles zusammennehmen, können wir das uns sehr plastisch vorstellen. Auf dem ersten Rang lag Johannes. Und dann der Herr auf Platz 2, was üblich war für den Hausherrn. Auf Platz 2. Und dann Platz 3, das ist der geehrteste Gast. Und dort war Judas. Jetzt, wieso sehen wir, dass Johannes auf dem ersten Sitz war? Von ihm heißt es, er lag in dem Schoße Jesu. Vers 23. Sieht man das? Und Vers 25, jener sich an die Brust Jesu lehnend. Also, wenn er so üblich, wie die Römer das taten, eben zu Tische lag, kam Johannes auf Platz 1, mit dem Kopf konnte er gegen die Brust Jesu hinkommen. Und so hatte er quasi einen besonderen Platz, wo man auch schnell aufstehen konnte, etwas holen konnte. Aber Judas hat also den geehrtesten Platz auf Platz 3, neben dem Hausherrn. Nun, wenn Johannes mit dem Kopf an die Brust Jesu kam, dann konnte der Kopf Jesu an die Brust von Judas kommen. Das muss sehr peinlich gewesen sein. Das Herz hat wohl ein ungewöhnliches Tempo aufgewiesen. Und wenn der Herr so in seine Nähe kam, so wie Johannes in die Nähe des Herrn kommen konnte, da muss man sich mal so ganz plastisch vorstellen. Aber wir können uns auch vorstellen, wo Petrus saß an diesem Abend. Einer hatte ein besonderes Problem mit seiner Stellung an diesem Abend. Ja, das war Petrus, der gesagt hat, dass er wird alle nicht verlassen, ich nicht. Und der saß wohl am letzten Platz, auf Platz Nummer 13, ja. Und von dort aus winkte dann eben rüber Johannes, er sollte bitte klären, wer das ist, der da den Verrat durchführen will. Also, es ist eigentlich eindrücklich, wie der Herr das so eingerichtet hat. Jeder hat da seine spezielle Übung gehabt, ja. Und Petrus hatte also ein Problem auf dem 13. Platz. Und Judas hatte sein Problem auf dem geehrtesten Platz. Während Johannes, er war wirklich der Jünger, der die tiefste Beziehung zu seinem Herrn hatte. Und darum nennt er sich ja selber wiederholt in seinem Evangelium der Jünger, den Jesus liebte. Also er hatte eine ganz enge Beziehung zu seinem Herrn. Er sagt nicht der Jünger, der Jesus liebte, sondern der Jünger, den Jesus liebte. Das drückt aus sein tiefes Bewusstsein der Liebe Jesu. Der Herr liebte alle Jünger. Aber Johannes hatte auch ein ganz besonderes Bewusstsein dieser Liebe. Und dieser Mann, der so im Schoße Jesu lag, wurde erwählt später, um das Johannesevangelium zu schreiben, das eben den Sohn Gottes beschreibt als Johannes 1, Vers 18. Wer liest?
Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
Ja, vielleicht noch den Anfang des Verses.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
Ja. Jetzt verstehen wir, für Johannes 1, 18, da geht es nicht um das Bild eines Kindes im Schoß des Vaters, sondern es geht um die Tischgemeinschaft. Der Sohn in ewiger Gemeinschaft mit dem ewigen Vater. Also so wie Johannes einfach ganz natürlicherweise beim Liegen, beim Essen, eben mit dem Kopf an die Brust Jesu kam. Und das ist ein Bild für die Beziehung des ewigen Vaters und des ewigen Sohnes. Johannes wurde ausgewählt, um etwas von dieser Beziehung in seinem Evangelium zu offenbaren. Was kein anderes Evangelium sonst tut, wie hier. Übrigens heißt es, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, im Griechischen ist das Partizip hoon, der Seiende im Schoß des Vaters. Und dabei ist es wichtig zu wissen, wenn Gott in 2. Mose 3 zu Mose spricht aus dem feurigen Dornbusch, sagt er, ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und in der griechischen Übersetzung, der Septuaginta, die ja von den Aposteln gebraucht wurde, in der Bibel im Neuen Testament zitiert wird, da steht hoon für ich bin, der Seiende. Ja? Und wenn Johannes also diesen Ausdruck so aufnimmt hier, der eingeborene Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters, meint das nichts anderes als Jahwe im Schoß des Vaters. Da geht es wirklich um die ewige Sohnschaft Christi hier in Johannes 1, Vers 18. Aber Johannes hat dafür besondere Einsicht bekommen, weil er auch selber eine solche enge, tiefe Beziehung zu seinem Herrn und Erlöser hatte. Aber wenn man sich das so vorstellt jetzt mit Judas, wie hat das zu dem sprechen müssen? Er hat jetzt vorgehabt, ich werde Jesus verraten. Dann bekommt er den Ehrenplatz an dem Abend. Niemand weiß doch etwas von meiner Tat. Er hat einen Ehrenplatz. Und dann diese beklemmende Nähe zu Jesus Christus. Sobald er ein bisschen auf die Seite lehnte, kam in den Bereich der Brust und des Herzens von Judas. Und wenn man sich das nochmal so vorstellt, wird Psalm 41 noch dramatischer. Selbst der Mann meines Friedens, der mein Brot aß, hat seine Verse gegen mich erhoben. Ja, aber jetzt machen wir Pause, 20 Minuten. Also wir fahren weiter mit Judas. Wir haben gesehen, dass er einen besonders geehrten Platz hatte an diesem Vorabend, dass ihn das aber im Gewissen doch nicht erreicht hat. Und in dem Moment, als er diesen ehrenden Bissen bekommen hatte, Vers 27, fuhr der Satan in ihn. Also Judas hätte eigentlich an diesem Abend nochmals eine Gelegenheit gehabt, gerade dieser Ehrenplatz. Aber er ging innerlich auf seinem falschen Weg weiter. Und da sehen wir das Prinzip, wenn jemand sich der Sünde öffnet, dann öffnet er sich damit auch Satan. Und darum konnte es bei ihm zu dieser Besessenheit kommen, Vers 27. Also durch die Öffnung gegenüber der Sünde und hier der schweren Sünde kam es auch zu einer Öffnung gegenüber Satan. Und da geht Judas hinaus und eindrücklich, Johannes schreibt, Vers 30, es war aber Nacht. Im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Später, als Judas dann den Herrn findet im Garten Gethsemane, um ihn zu verraten, da können wir kurz aufschlagen in Matthäus 27. Ich nehme das hier ran, weil wir das im Johannesevangelium dann nicht haben werden. Lesen wir Matthäus 26, Verse 47 bis 50. Wer liest?
Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn.
Ja, also das war nochmals eine Gelegenheit, könnte man sagen. Der Herr sagt ihm, als er ihn küsst und grüßt, Freund, wozu bist du gekommen? Nochmals versucht er sein Herz zu erreichen. Der Mann meines Friedens, der mein Brot aß, hat seine Verse gegen mich erhoben. Aber Judas ging gerade seinen falschen Weg weiter. Und tragisch ist, der Judaskuss, der ist ja bekannt und wie abscheulich das war, ist uns klar. Aber es wird nicht viel gesagt über den Judas-Gruß. Er sagt, sei gegrüßt, Rabbi. Höchstwahrscheinlich hat Judas den Herrn angesprochen auf Aramäisch. Und da hat er gesagt als Gruß, Schlama, Frieden. Das ist das gleiche wie Hebräisch Shalom. Aber Shalom, Shalom auf Aramäisch, bedeutet Frieden, Wohlfahrt, Unversehrtheit. Also es hat eine große Bedeutungsbreite, umfasst also Wohlstand, Glück. Das wünscht er ihm.
Und das ist als Gruß. Eine Perversion.
Ja, nicht? Unglaublich, wenn man sich das so überlegt. Und dann sagt der Herr, Freund, wozu bist du gekommen? Aber Judas ist nicht umgekehrt und so endete das schließlich im Selbstmord. Im Zusammenhang mit Judas haben wir jetzt bereits gelesen, diese prophetische Stelle aus Psalm 41. Es gibt aber noch mehr. Schlagen wir auf, nochmals in den Psalmen. Psalm 55. Verse 13 bis 15. Wer liest?
Wenn mein Feind mich schmähte, wollte ich es ertragen. Wenn einer, der mich hasst, groß tut wider mich, wollte ich mich vor ihm verbergen. Aber nun bist du es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen inmitten der Menge.
Ja, das ist nochmals genau die Situation von Judas. Nicht ein Feind, sondern es war einer, der ihn lange Zeit in diesen drei Jahren des öffentlichen Dienstes begleitet hat, mit ihm ständig zum Tempel ging, ja, die wir trauten Umgang miteinander pflogen, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge, jährlich zu den großen Festen, Passa, Pfingsten, Laubhüttenfest. Er war es, der sich so an den Messias vergangen hat. Und dann eine weitere Stelle in Psalm 109, die Petrus in Apostelgeschichte 1 direkt auf Judas bezieht. Auf Psalm 109 ist ein messianischer, auf Jesus Christus hingerichteter Psalm. Wer liest Vers 9?
Seine Kinder sollen weisen werden.
Ah, dann ist es der Vers
9.
Davor, ja. Dann Vers 8.
Seiner Tage sollen wenige werden und sein Land soll ein anderer empfangen.
Jawohl. Das ist der Hinweis auf seinen Tod, seinen frühzeitigen Tod. Und darauf, dass sein Apostelamt auf einen anderen überging. Nämlich auf
Stephanus.
Matthias, in der Apostelgeschichte 1 am Schluss. Ja, wenn wir diese prophetischen Stellen sehen, dann muss ja eigentlich die Frage kommen, wie war das mit Judas? War er prädestiniert zu dieser Tat? Und damit war er prädestiniert zum Verlorengehen, oder? Also ein tragischer Mensch, war ein tragischer Mensch, der einfach tat, was er tun musste und dafür bestraft wurde. Wie müssen wir das biblisch einordnen? Also wichtig ist, die Bibel spricht ja über Prädestination zu Vorbestimmung. Aber wir müssen schauen, wozu und wer. Die Bibel spricht auch über Vorkenntnis Gottes. Schlagen wir mal auf in Apostelgeschichte 2, Vers Petrus sagt in der Pfingstpredigt, Vers 23.
Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und getötet.
Jawohl. Also Petrus spricht hier über den bestimmten Ratschluss und über die, bei Ihnen steht Vorsehung, bei mir Vorkenntnis Gottes. Das griechische Wort für Vorkenntnis lautet Prognosis. Ja, wir kennen das von der Wetterprognose. Die Leute von der Wetterprognose, die bestimmen ja nicht, dass es morgen schneien muss, sondern sie erkennen im Voraus das Wetter, aber es ist völlig unabhängig von ihnen. Ob sie es nun zuvor erkennen oder nicht, es wird sowieso schneien, ja? Wenn es schneien muss. Also wichtig, die Vorkenntnis hat nichts zu tun mit einer zuvor, mit dem Vorbestimmen, sondern es ist das Vorherwissen. Und bei den Menschen ist das natürlich sehr unvollkommen, aber Gottes Prognosis ist perfekt, vollkommen. Und nun schauen wir in 1. Petrus 1. Nein, das habe ich nicht an die Stelle gedacht, sondern an 1, Vers 2. Da spricht Petrus die Erlösten an, denen ihr das Schreiben widmete. 1, Vers 1 und 2.
Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Gnade und Friede sei euch vermehrt.
Ja, also hier heißt es von diesen Menschen, sie sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Das heißt also, die Prognosis geht der Auserwählung voraus. Sie sind auserwählt auf der Grundlage der Prognosis, des Vorherwissens. Und wenn wir nun die goldene Kette anschauen in Römer 8, so nannten nämlich die Reformatoren diese Abfolge in Römer 8, wir lesen Vers 28 bis 30.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
Ja, noch weiter.
Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht.
Jawohl. Da haben wir die goldene Kette. Vers 29, zuvor erkennen, dann zuvor bestimmen. Vers 30, berufen, rechtfertigen, verherrlichen. Und das ist alles in einer ganz bestimmten Ordnung drin, ja? Also die, die zuvor erkannt worden sind, die sind zuvor bestimmt. Und die zuvor bestimmt sind, die sind berufen. Und die berufen sind, die sind gerechtfertigt und die sind verherrlicht. Jetzt haben wir hier das Verb zur Prognosis. Also Apostelgeschichte 2, also Petrus 1, war es das Hauptwort, Prognosis. Und hier nun das verwandte Tätigkeitswort. Also Gott hat zuerst zuvor erkannt und aufgrund dieser Vorkenntnis hat er Menschen zuvor bestimmt, wozu?
Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein.
Jawohl, das bedeutet, Söhne Gottes zu werden. Söhne und Töchter Gottes. In 2. Korinther 6 wird über Söhne und Töchter gesprochen. Das ist die Sohnschaft. dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also ist es nun wichtig, Gott hat nicht einfach so zuvor bestimmt, sondern aufgrund seines Vorherwissens. Und so können wir sagen, Gott wusste genau im Voraus, vor Erschaffung der Welt, wer dem Ruf des Evangeliums folgen wird und wer sich dagegen bis zum Schluss versperren wird. Und aufgrund dieses Vorwissens hat Gott beschlossen, diese Menschen, die ich zuvor erkannt habe, die sich erlösen lassen, die bestimme ich auch zur Sohnschaft. Und diese zuvor bestimmten, die sollen dann auch durchs Evangelium berufen werden. Und wenn sie den Ruf des Evangeliums hören und zur Bekehrung kommen, werden sie durch Glauben gerecht gesprochen, gerechtfertigt. Und durch die Wiedergeburt werden sie eine neue Schöpfung verherrlicht. Das ist diese Abfolge. Es ist also ganz wichtig, der Auserwählung in 1. Petrus 1 und hier der Zuvorbestimmung geht beides Mal die Vorkenntnis Gottes voraus. Und das war auch die übliche Ansicht der sogenannten Kirchenväter. Also so nennt man die frühen Kirchenlehrer in den ersten Jahrhunderten. Die glaubten, dass Gott das so gemacht hat. Also Vorkenntnis, und aufgrund der Vorkenntnis hat er zuvor bestimmt. Um 400 hat der große Kirchenlehrer Augustin, der ja eine eindrückliche Bekehrung erlebt hatte, hat das früher auch so geglaubt, aber später ist er dann zur Überzeugung gekommen, nein, Vorkenntnis zuvor erkennen hier ist etwa das gleiche wie zuvor bestimmen. Und er hat dann eine Prädestinationslehre entwickelt, dass Gott einfach gewisse Menschen bestimmt hat zum Heil und andere nicht. Und später in der Reformationszeit hat vor allem Calvin sich stark auf Augustin berufen. Weil Augustin hat natürlich, war ein eindrücklicher Bibellehrer, hat auch wunderbar über die Gnade Gottes geschrieben und hat viele Sachen messerscharf gesehen. Aber da hat Calvin sich ganz stark an Augustin angehängt und von daher kommt seine Prädestinationslehre. Übrigens, seine Prädestinationslehre sagte, die Menschen sind alle verloren. Und Gott habe eine bestimmte Zahl von Menschen, die habe einfach dazu bestimmt, errettet zu werden. Und die kommen darum zum Glauben, weil Gott sie dazu bestimmt hat. Die anderen Menschen, die gehen verloren. Die wollen auch nicht errettet werden. Und damit gehen sie verloren, wie sie es verdient haben. Aber nach ihm gibt es für sie auch gar keine Möglichkeit, errettet zu werden. Also er hatte nicht die doppelte Prädestinationslehre. Da sagt Gott, hat bestimmt, diese Menschen sollen verloren gehen und diese Menschen sollen errettet werden. Sondern er sagte, Gott hat bestimmt, diese Menschen sollen errettet werden. Und die anderen, die rettet er einfach nicht. Und sie gehen verloren, weil sie böse sind und nicht wollen und gegen Gott rebellieren. Das ist ihr eigenes Tun. Ja? Aber sie können auch nicht anders. Und dann gibt es aber eben solche, die dann über Calvin hinausgegangen sind. Die haben gesagt, nein, Gott hat sogar doppelt bestimmt, die sollen verloren gehen und die sollen errettet werden. Aber Calvin hat das nicht so extrem gelehrt. So findet man das in seinem grundlegenden Werk über das Christentum, seine Institution. Aber eben der Denkfehler bei Augustin, um nur eben auf Römer 8 zurückzukommen, ist der, dass er sagt, zuvor erkannt ist eigentlich etwas das Gleiche wie zuvor bestimmt. Aber dann würde es ja heißen, im Klartext, den welche er zuvor bestimmt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und das ist nicht einleuchtend, ja? Das ist sachlich etwas anderes, denn die Kette ist so, welche er zuvor bestimmt hat, die hat zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt, die er zuvor bestimmt hat, die hat er berufen. Die Berufenen hat er gerechtfertigt und die Gerechtfertigten hat er verherrlicht. Und so können wir sagen, Gott hat auch in seiner Vorkenntnis gewusst, was Judas tun will. Dass er die Gnade Gottes ablehnen würde. Und so hat Gott dann auch in seinem Ratschluss festgelegt, dass die Verwerfung seines Sohnes über den Verrat des Judas gehen wird. Aber Judas wird nie vor dem Thron Gottes sagen können, ich bin ein Opfer gewesen. Ein tragisches Opfer. Ja, das Wort tragisch betone ich darum, weil die griechischen Tragödien, die behandeln quasi das Schicksal von Menschen, das tragische Schicksal von Menschen, die böse Dinge tun, ohne dass sie es eigentlich wollen, aber irgendwie das Schicksal der Götter hat sie dazu bestimmt. Und darum müssen sie tragisch schlimme Dinge erleben, aber eigentlich sind sie gar nicht schuldig. Das ist der tragische Mensch. Aber in Gottes Augen gibt es keinen tragischen Menschen. Judas wollte diesen Weg gehen und er hat die Gnade Gottes angeboten bekommen und sogar noch in dem Moment, Freund, wozu bist du gekommen? Da hätte er zusammenbrechen können. Auch Besessene können noch gerettet werden. Ich denke, mit der Besessenheit war jegliche Chance endgültig vorbei. Es gibt auch Besessene, die geheilt worden sind. Aber er ist nicht zusammengebrochen. Und so hat Gott in seinem Ratschluss diesen Mann seinen Weg gehen lassen. Und so wurde die Prophetie aus dem Alten Testament erfüllt. Aber niemand kann sagen, armer Judas, er musste das tun, denn es stand ja schließlich in Psalm 41, Psalm 55, Psalm 109. So nicht. Aber der Herr gibt diesem Judas einen ganz schrecklichen Namen, das haben wir schon gelesen in Johannes 17, 12. Keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt werde. Wer heißt in der Bibel noch Sohn des Verderbens, außer Judas?
Satan.
Nein? Oder hättest du eine Stelle dazu?
Der Herr Jesus nennt doch Petrus irgendwann einmal so.
Sohn des Verderbens? Nein, er sagt, er gehe hinter mich, Satan.
Ja.
Also sich eben von Satan beeinflussen ließ.
Ja. Der Zauberer Elimas, oder?
Nein. Nein, ihn nennt Paulus anders, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit. Apostelgeschichte 13. Nein?
Mensch der Gesetzlosigkeit.
Ja, wer ist das?
Oh. Antichrist.
Der Antichrist, ja. 2. Thessalonicher 2. Also diese zwei Personen, der Verräter des Messias und der Antichrist. Ja, die Gesetzlosigkeit und Rebellion des Menschen in der Weltgeschichte auf den Höhepunkt führen wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Ja. Bis 4, liest du gerade, Peter?
Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei.
Jawohl. Also da haben wir nochmals diesen Ausdruck, der Sohn des Verderbens. Gibt es dazu noch eine Frage zum Thema Judas?
Bei mir ist hier beim Sohn des Verderbens noch ein Hinweis in Offenbarung 13,1.
Ja, dort ist einfach das Tier aus dem Meer beschrieben, der kommende Diktator über das wiedererstehende Römische Reich.
Ja.
Wobei, es wäre eigentlich besser, man hätte geschrieben 13, Vers 11, denn das zweite Tier aus der Erde, das ist der Antichrist. Das erste Tier ist nur sein Freund. oder der Herrscher in Europa, das wird das erste Tier aus Offenbarung 13 sein. Und der kommende falsche Messias in Israel, das wird der Antichrist sein, der Sohn des Verderbens. Ja, und sonst zu Judas? Ist diese Frage mit der Prädestination ein bisschen klar?
Nur also, eine ganz kurze Frage. Ich habe schon Menschen sagen hören, ich möchte glauben und ich kann nicht.
Ja, es ist natürlich so, dass Gott den Glauben schenkt. Epheser 2, Vers 8. Ihr seid, wir können das aufschlagen. 2, Vers 8. Wer liest?
Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sie nicht jemanden rühme.
Jawohl. Also, mittels des Glaubens geschieht die Errettung. Und dann heißt es, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also Gott muss den Glauben schenken. Aber es ist so, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Übrigens, Calvin hat natürlich mit dieser Stelle seine Mühe gehabt. Und das verstehen wir. Hätte ich auch. Ja, hätte ich auch gehabt. Er sagte dann, ja, das alle bedeutet alle Arten von Menschen. Aber nicht, dass Gott jeden einzelnen Menschen liebt. Und dass er errettet werde. Aber die Stelle sagt ganz klar, Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden. Und auch Johannes 3, Vers 16 ist, Gottes Liebe ist universell. Denn also hat Gott die Welt, den Kosmos geliebt, dass es seinen eigenen eingeborenen Sohn gab. Also, Gott will das Heil jedes einzelnen Menschen. Eine zweite Tatsache ist, kein Mensch sucht Gott. Das steht in Römer 3, Vers 11. Da ist keiner, der Gott suche. Der Mensch ist in sich so verdorben, derart ein Rebell, auch wenn er ein guter Bürger ist, dass er Gott nie von sich aus suchen würde. Der Mensch sucht prinzipiell woanders. Er sucht schon. Der Mensch ist ein Sucher. Aber nicht, er sucht nicht Gott. Nun ist es auch so, dass der Mensch in dem Sinn nicht einen freien Willen hat. Ja, darum hat Luther ganz richtig ein Buch geschrieben über die Knechtschaft des Willens. Der Mensch ist ganz gefallen, auch sein Wille ist gefallen, ist unter der Herrschaft des Satans. Aber nun lesen wir, dass der Vater die Menschen zieht. Ich gebe nur die Stelle an. Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. In Johannes 16 werden wir bald die Stelle näher besehen. 16, Vers 8, wo es vom Heiligen Geist heißt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Und drittens, Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also der dreieine Gott wirkt im Blick auf die Errettung des Menschen. Der Vater zieht, der Heilige Geist überführt, der Sohn sucht. Und das geschieht in Bezug auf jeden Menschen. Aber jetzt kommt's. Römer 2, Verse 4 und 5. Also der Mensch hat von sich aus kein Interesse, Gott zu suchen, aber Gott zieht an ihn. Und wenn ein Mensch Gott sucht, nicht die Götter, ja, die Abgötter, sondern wenn er beginnt, Gott zu suchen, dann ist das das Wirken Gottes. Und dann lesen wir aber Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Also Gott zieht, aber dann gibt es den Menschen, der störrisch bleibt. Also Gott öffnet, oder kann man sagen, befreit den Willen des geknechten Menschen so weit, dass er sich bekehren könnte. Aber wenn Gott das nicht tun würde, können wir nicht. Denn unser freier Wille, unser gebundener Wille, der nicht frei ist, würde Gott nicht suchen. Aber Gott bringt uns dazu. Und wenn der Mensch dann aber immer noch Widerstand leistet, dann häuft er sich damit noch mehr Zorn Gottes auf, macht sich dadurch noch mehr verantwortlich, weil er die Gnade ablehnt. Der Pharao in Ägypten ist ein Prototyp dafür. Sechsmal verhärtet er sein Herz in 2. Mose. Und beim 7. Mal verhärtet ihn Gott. Bis zum 12. Dort war seine Gnadenzeit abgelaufen. Aber vorher hat Gott an seinem Herzen gewirkt. Und er hat sich verstockt, selber verstockt. Und jeder Mensch muss sich im Klaren sein, es ist Gottes Güte, die zur Buße leitet. Und wenn jetzt jemand, der langen Rede kurzer Sinn, wenn jemand sagt, ich kann nicht glauben, dann...
Ich möchte.
Ja, dann kann ich es ihm leider so nicht glauben.
Nicht?
Nein?
Dann heißt, ich kann nicht glauben, ich will nicht glauben.
Ja. Weil Gott... Würde den Glauben schenken, wenn da die Reue über die Schuld da ist. Aber wenn der Mensch nicht bereit ist, seine Schuld vor Gott aufzudecken, sie eben erklären, wegerklären will, dann kann Gott den Glauben nicht schenken. Der Glaube ist also dann ein Geschenk, wenn der Mensch bereit ist, seine Schuld ans Licht zu bringen. Das müssen wir. Und wir können es, weil Gott es möglich macht. Von uns aus könnten wir es nicht. Also niemand kann sagen, ich habe mich bekehrt, also habe ich ein Werk gemacht. Nein, die Bekehrung ist Gottes Werk. Denn Gott bringt mich bis zu dem Punkt, wo ich jetzt die Gnade empfangen könnte. Aber wenn ich sie dann nicht empfange, dann macht mich Gott dafür verantwortlich. Und darum ist es auch nicht so, dass der Mensch sich zu jeder Zeit bekehren könnte. Wenn er sagt, ja gut, ich bekehre mich später. Wir können nie den Zeitpunkt der Bekehrung festlegen, wann Gott uns in ganz besonderen Momenten in unserem Leben an den Punkt bringt, wo wir die Gnade Gottes empfangen könnten. Dann müssen wir sie annehmen. Und darum warnt der Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Immer wieder. Also, wir können nicht irgendwie da selber unser Timing machen. Plötzlich kommt der Moment, wo ein Mensch merkt, jetzt weiß ich, der Herr ruft mich. Jetzt muss ich mich bekehren. Leute können ganz eindrücklich erzählen, wie sie wirklich in dem Moment wussten, jetzt ruft mich der Herr, und wenn ich mich jetzt nicht bekehre. Hat mir sogar schon jemand gesagt, er wusste in dem Moment, das ist die letzte Gelegenheit, wo Gott mich ruft. Hat die innere Gewissheit davon und hat sich dann bekehrt. Also, das ist schon ernst. Und natürlich, wenn jemand das so mir sagen würde, ich kann nicht glauben, würde ich ihm das nicht so hart sagen, ja. Aber dann würde ich dann doch ein bisschen versuchen, dahin zu leiten, woran liegt es wirklich? Sind da Zweifel über die Glaubwürdigkeit der Bibel? Ja gut, dann können wir auch da erklären und helfen. Aber letztlich kommt dann eben doch der Punkt, ich hatte einen Schulkollegen, das habe ich schon mehrmals erzählt, der hat mir gesagt, ich würde auch nicht glauben, wenn alles stimmt. Ja, also wir haben eigentlich über alle die intellektuellen Probleme, die haben wir gesprochen. Und das ist ja nicht das Problem. Dann ist es die Frage, will ich die Gnade Gottes empfangen oder nicht? Und so weit bringt uns Gott, aber er macht nicht einfach, dass wir uns bekehren, obwohl wir eigentlich gar nicht die Gnade möchten. Und darum gibt es Menschen, die verloren gehen, aber Gott zieht sie zur Rechenschaft. Und es gibt Menschen, die errettet werden und die können sich nicht rühmen. Ich hab's geschafft. Ich hab den Glauben gehabt. Nein, er hat mir den Glauben gegeben. Gott hat mich zur Buße geleitet. Reine Gnade. Und so können wir das ganze Problem der Prädestination, oder scheinbare Problem, können wir ganz schön lösen.
Mir riet mal eine sehr betagte Christin, für die Menschen, die dir wichtig sind oder auch vielleicht für andere, bitte darum, dass sie Erkenntnis ihrer Schuld haben. Ist das richtig?
Ja, klar. Und wenn wir für unsere Angehörigen und Freunde und Bekannten beten, dann hat das zur Folge, dass dieser Zug Gottes sich verstärkt. Aber Gott wird den Menschen nicht zur Bekehrung führen, wenn der Mensch letztlich dann, wenn Gott die Gelegenheit gibt, jetzt kann er die Gnade empfangen und sie doch ablehnt. Die Verantwortung bleibt. Und darum bringen wir also auch das Problem zusammen, der Mensch hat keinen freien Willen und trotzdem ist er verantwortlich. Ja? Das ist kein Widerspruch.
Aber wäre es gleich unmöglich, wenn jemand einmal gesagt hätte, ich will nicht, dass er dann später den Weg noch kann?
Ja, natürlich. Also, um das Beispiel vom Pharao zu nehmen, das erste Mal wollte er nicht, aber das sechste Mal hätte er noch gekommen. Und wir sehen eben auch bei Judas die Stationen, wie der Herr ihm Gelegenheit gab und nochmals, Freund, wozu bist du gekommen? Ich denke, es ist ja nicht nur das Wort, das der Herr gesprochen hat. Der hat die Augen des Herrn sehen können oder hätte sie sehen können, wenn er wollte. Da ist nicht zusammengebrochen. Aber ein Petrus, lesen wir in Lukas 22, wir kommen später dazu noch, bei der Behandlung von Petrus, der Herr blickt ihn an, dann geht er bitterlich weinend hinaus. Er ist zusammengebrochen über seine Sünde. Gut, wir müssen zum Schluss kommen. Wir wollen noch zusammen beten.